Gut, ja, wirklich viele von euch haben schon einige der anderen Teile auch mitbekommen. Wenn nicht, müsst ihr nochmal nachhören, ja, kann man im Internet. Aber vielleicht denkt manche von euch, cool, jetzt geht's weiter hier, Römer 6 bis 8 und so. Aber andere denken vielleicht auch so ein bisschen die Richtung, Alter, warum redet ihr eigentlich die ganze Zeit von diesen Themen? Ich kann damit irgendwie gar nicht so viel anfangen mit Gesetz und Sünde und irgendwie alter Mensch. Und irgendwie geht es da die ganze Zeit irgendwie so um mich und was ich mache und irgendwie was Gott für mich macht und so. Aber das hat irgendwie so wenig eigentlich mit meinem Leben zu tun, also mit meiner Situation, in der ich gerade bin. Ja? Vielleicht denkst du, ja, wirklich frei? Das klingt gut für mich, wirklich frei, das wäre ich auch gerne. Aber vielleicht willst du eigentlich wirklich frei sein von deiner total unaushaltbaren Wohnsituation. Ja? Oder vielleicht willst du eigentlich frei sein von deiner Verschuldung. Oder du würdest dir wirkliche Freiheit wünschen, ja, für die Streitigkeit und das Zerwürfnis in deiner Familie. Ja? Oder von deiner Arbeitssituation oder deiner Arbeitslosigkeit. Ja? Vielleicht sind das eigentlich Dinge, die bei dir vorne anstehen. Und diese ganze Sache mit Sünde und Gesetz und so, ja klar, das ist auch irgendwie wichtig, aber ich habe da gerade gar keinen Kopf für, Mensch. Also vielleicht geht es dir so. Oder du sagst, ja, das klingt auch total gut, aber ich genieße ja auch relative Freiheit hier. Aber ich muss so viel eigentlich an andere Menschen denken, wo ich weiß, die haben gar keine Freiheit, ja. Vielleicht denkst du an jemand, was weiß ich, dein Bruder oder deine beste Freundin, die total unter Depressionen leidet und du merkst, Mann, die müsste eigentlich frei sein. Ich kann mir doch jetzt nichts hier anhören darüber, wie toll und frei ich bin, aber die hat doch das Problem so und ich sitze hier, ich kann mich da gar nicht drauf einlassen, ja. Oder du denkst, eigentlich wünsche ich mir Freiheit für meine Angehörigen, ja, die in einem anderen Land wohnen, ja. Wir wissen, was zurzeit im Iran los ist und die haben keine Freiheit da. Ich habe hier doch Freiheit, weißt du. So, und diese Predigten, das ist alles schön und gut, aber das spricht zu mir momentan nicht. Ich kann mich da gar nicht drauf einlassen. Vielleicht geht es dir so und da möchte ich dich auch ermutigen, ja. Fahr mal ab auf die Tankstelle. Ja? Fahr mal ab auf den Service Center. Denn was Gott uns hier sagen möchte durch seinen Geist, ja, das dürfen wir annehmen, das dürfen wir uns für uns in Anspruch nehmen und das kann, glaube ich, auch etwas verändern, damit, wie wir mit anderen Dingen, ja, die in unserem Leben vielleicht oben aufliegen, wie wir damit umgehen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nicht euer geistliches Leben sozusagen anderen Dingen, die bei euch, anderen Problemen, die ihr habt, unterzuordnen und zu sagen, ich muss mich erstmal um das andere kümmern und dann kann ich mich um das kümmern, was Gott zu mir sagen will. Nein, das ist der falsche Weg. Wir müssen uns immer zuerst wirklich auf das schauen, was Gott zu uns sagen möchte. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal beten für die Predigt, dass jeder irgendwie was daraus mitnehmen kann, egal in welcher Situation ihr steckt. Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich siehst. Ich danke dir, Gott, dass du der Gott bist, der uns sieht und der auch weiß, wie es uns geht, Herr, der weiß, wie es den Menschen geht, die uns lieb sind. Und ich bitte dich für uns alle, Herr, dass du uns hilfst, jetzt so zu hören, dass wir das herausnehmen können aus deinem Wort, was für uns wirklich dran ist, was für uns wichtig ist und dass du uns eine neue Perspektive schenkst, Herr. Und ich bitte dich auch, ja, für die Punkte, an denen wir leiden, Herr, für die Punkte, wo wir uns Freiheit wünschen, ich bete, Herr, auch, dass wir Durchbrüche erleben, Herr, dass du in unser Leben hineinsprichst und auch durch uns hindurch, ja, in Situationen hineinkommst. Du weißt, wo wir wirklich frei werden wollen, frei werden müssen, Herr. Ich bitte dich, dass wir diese Freiheit empfangen können, mehr und mehr. Amen. Okay, jetzt steigen wir mal wirklich ein ins Thema der heutigen Predigt. Also wir sind immer noch im Römerbrief, Kapitel 6 bis 8. Das ist unsere lange, lange Predigtreihe. Ne? Heute kommt Thema 5. Und sicherlich ist euch schon aufgefallen, wenn ihr die anderen Predigten gehört habt, dass es immer um sehr starke Statements geht. Starke Statements, die wir hier so raushauen. Ja? Also, wenn wir einmal gerade noch so durchgehen, ja? das erste war frei vom alten Chef oder frei vom alten Menschen. Und da geht es dann nicht so darum, mein alter Chef, der ist ein bisschen netter geworden, sondern der ist weg, ich bin frei von dem, ja? Oder frei von der Macht der Sünde, das war das Zweite. Da geht es nicht darum, ja, ich bin so ein bisschen befreiter, jetzt nicht mehr so viel zu lästern oder so. Nein, ich bin frei von der Macht der Sünde, komplett, ja? Oder nicht irgendwie, ich habe mir manche schlechte Angewohnheiten abtrainiert, nachts mich zum Kühlschrank zu schleichen und ihn zu plündern oder so. Nein, frei von dir selbst. So, ja, oder das Letzte, ja, nicht manche Gesetzesregeln sind jetzt vielleicht ein bisschen einfacher geworden oder so, einfacher zu halten, nein, frei vom Gesetz. Also wir haben richtig klare und sehr grundlegende Botschaften hier gebracht, so, und die stellen alle heraus, mit uns ist wirklich etwas passiert durch Jesus, etwas Neues, ganz Grundlegendes haben wir empfangen, wir sind wirklich frei, ja. Eigentlich müssten wir es doch langsam begriffen haben, oder? Komm, Leute.
Ist gut, Bendix.
Ja? Jetzt müssen wir es doch langsam mal begriffen haben. Also, jetzt kann es doch vielleicht auch mal langsam darum gehen, okay, wenn wir jetzt so frei sind, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich damit, ja? Was machen wir jetzt damit, mit dieser tollen Freiheit, die wir haben? Super, schön und so. Aber leider, also wir gehen ja so Schritt für Schritt durch den Bibeltext, ja? Das heißt, ich habe einen Text sozusagen jetzt, über den ich predigen muss, und ich muss euch leider sagen, also wir drehen jetzt nochmal eine Runde. Wir drehen nochmal eine Runde über diese Themen, ja. Okay. Wir kommen ja,
bei der letzten Predigt, das war ja wieder so von unten nach oben, kommt was Neues dazu. Das letzte Mal ging es um frei vom Gesetz sein.
Gabriela hat da wunderbar uns das ausgelegt, darüber gepredigt. Und der letzte Vers, um den es ging, ja, da wurde davon gesprochen, wir sind vom Gesetz losgemacht, sozusagen. Also, so steht das zumindest in der Elberfelder. Wir sind vom Gesetz erlöst, wir sind frei vom Gesetz. Und daran knüpft jetzt Paulus und geht da noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Und wir drehen noch mal diese Runde. Also, ab Vers 7, das lesen wir jetzt, und ich muss euch gestehen, der Text ist ziemlich lang und ich habe den einfach mal ein bisschen gekürzt für uns. Also, ihr werdet das sehen an den Nummern, dass ein paar Verse einfach fehlen. Aber ihr könnt das natürlich gerne dann nochmal zu Hause mit dem Material oder einfach so für euch einfach nochmal komplett nachlesen. Okay, Paulus sagt, ab Vers 7, heißt es nun, dass das Gesetz Sünde ist. Dass das Gesetz etwas Schlechtes ist? Auf keinen Fall! Aber ohne das Gesetz hätte ich nie erkannt, was Sünde ist. Und auch die Begierde wäre nie in mir erwacht, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also, wenn wir uns an die Predigt von letzter Woche erinnern, Paulus sagt das hier nochmal ganz klar, ganz klipp und klar, das Gesetz ist etwas Gutes, das ist nichts Schlechtes. Das Gesetz ist nicht Sünde, aber es ist so, dass die Sünde durch das Gesetz erst wirklich zur Geltung kommt, ja. Er sagt sozusagen, die Sünde, die erwacht sozusagen erst so richtig, wenn das Gesetz ihr sozusagen wie ein Gegenspieler auftritt, der sagt, ey, das und das ist aber nicht gut, das sollst du nicht tun. Und plötzlich sagt die Sünde, Moment mal, das sollst du tun. Und also in der Bibel finden wir das auch total, ja, die Sünde erwacht plötzlich, wenn ein Gebot da ist, und zwar direkt am Anfang. Die beste Illustration eigentlich für diesen Fakt, ja. Im Garten Eden, da gab es einen Baum, die Menschen durften alles machen. Alles, ja, alles kein Problem. Durften alles essen, nur ein Baum, ja, davon sollen sie jetzt diese eine Frucht jetzt mal nicht essen. Und ich schätze mal, wenn dieses Verbot nicht da gewesen wäre, wären Adam und Eva wahrscheinlich jahrelang an diesem Baum vorbeigelaufen, hätten den nie beachtet, ja. Aber plötzlich ist das Gebot da und dann wird diese Frucht so interessant und, ach, komm, lass es doch mal probieren, ja? Also, das Gebot ist da und plötzlich erwacht die Sünde. Das ist die Logik, die Paulus hier bringt, ja? Und wir können auch nochmal ein anderes Bild dafür nehmen, wie Paulus das Gesetz hier nennt. Und zwar, das Gesetz ist eigentlich sowas wie ein... Oh, ich kann euch blenden damit. Entschuldigung. Meine Waffe. Okay, das Gesetz ist eigentlich sowas wie ein Spiegel, ja? Wenn ich in diesen Spiegel schaue, dann erkenne ich plötzlich meinen eigenen Zustand, ja. Ich schaue in den Spiegel und da merke ich plötzlich, oh, da ist ja ein Pickel auf meiner Nase. Und wahrscheinlich hätte ich diesen Pickel sonst nie groß beachtet, ja, und der wäre vielleicht auch von selber wieder weggegangen, aber ich weiß nicht, ich kenne das zumindest, besonders aus meiner Teenie-Zeit, aber auch jetzt noch manchmal, wenn ich den Pickel finde, was fange ich an? Daran rumzudrücken, ja, ich will den da weghaben, ja. Und was passiert? Wird größer, wird rot, tut weh, entzündet sich, ja, solche Sachen passieren dann, ja, wenn wir anfangen. Und das ist eigentlich das Gesetz, ja. Wir sehen plötzlich unseren Makel, wir sehen plötzlich das, was nicht stimmt, und dann wollen wir das irgendwie korrigieren, aber wir scheitern dabei. Und das heißt ja nicht, Paulus sagt ja, das Gesetz ist nicht Sünde, ja. Der Spiegel ist ja nicht das Problem. Der Spiegel hat keine Pickel. Oder? Pickel habe ich. Der Pickel ist bei mir. Und ich sehe plötzlich meinen eigentlichen Zustand, ja. Ich habe ein Problem. Genauso, wenn wir jetzt Vers 12 weitergehen, es bleibt also dabei, Paulus bringt das hier genau auf den Punkt. Das Gesetz ist heilig und seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Ja, super, Spiegel. Aber das Gebot brachte nur die Abscheulichkeit meiner Sünde ans Licht. Wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist Gottes erfüllt ist. Ich dagegen bin vom Eigensinn erfüllt und von der Sünde beherrscht. Oh, Backe. Hier sagt Paulus es nochmal ganz klar. Mit dem Gesetz ist nichts verkehrt, aber mit mir. Das Gesetz zeigt den Eigensinn im Menschen eigentlich überhaupt auf und welche Macht die Sünde eigentlich hat. Und im folgenden Abschnitt konkretisiert Paulus diese Auswirkungen von diesem Blick in dem Spiegel noch viel krasser. Ich lese mal weiter, Vers 15. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Und wenn ich aber das tue, was ich gar nicht tun will, dann stimme ich dem Gesetz zu und heiße es gut. Ja, wieder das Gesetz ist nicht das Problem, ja. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, wenn ich doch eigentlich weiß, dass es gut ist, Klammer auf, Klammer zu, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht an dem Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich, unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit?
Okay. Heute ist das Thema. Der innere Widerspruch.
Paulus beschreibt hier einen inneren Widerspruch, der richtig krass ist, ja. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn wir mal alle anderen Predigten, die wir bisher gehalten haben, da mal sozusagen mit abgleichen, dann müssen wir eigentlich feststellen, dass dieser Widerspruch total krass ist zu all dem, was wir vorher gesagt haben. Oder? Es widerspricht dem total. Ja, also ich will es mal kurz an ein paar Versen aufzeigen, ja? Wenn wir sagen, wir haben gepredigt, wir sind frei vom alten Chef, ja, erste Predigt, frei vom alten Menschen, dann steht in Vers 19, haben wir eben gelesen, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Da ist doch jemand unter der Fuchtel von dem Bösen, ja, von wem anders. Oder frei von der Macht der Sünde, in Vers 14 steht, hat Paulus eben gerade gesagt, ich werde von der Sünde beherrscht. Da ist nichts mit frei von der Macht der Sünde. Dann frei von dir selbst. Ich bin mit Eigensinn erfüllt. Das hat Paulus gerade geschrieben. Oder frei vom Gesetz. In Vers 13 haben wir eben gelesen, das Gebot brachte nur die Abscheulichkeit meiner Sünde ans Licht. What? Was ist hier los, ey? Warum macht Paulus plötzlich so eine komplette Kehrtwende und stellt wieder alles in Frage, was er doch davor gesagt hat. Also unsere Predigtthemen, die waren ja nicht aus der Luft gegriffen, die kamen ja aus dem Text, oder? Also ich hoffe, dass ihr mir das glaubt, ja? Wir haben euch wirklich bemüht, diese Botschaft gut rüberzubringen, ja? Okay, was ist hier los? Wir müssen jetzt mal eine wichtige Frage klären. Und zwar die Frage ist, Welche Perspektive nimmt Paulus hier eigentlich ein, wenn er von sich spricht? Ja? Wer ist dieser Ich, von dem Paulus spricht? Und da gibt es zwei Hauptauslegungsmöglichkeiten. Ja? Die eine ist, dass Paulus das genauso eigentlich wörtlich meint, wie es da steht, dass er von sich selber spricht. Ja? Er spricht damit eigentlich von der alltäglichen Erfahrung eines Christen. Ja? Und damit auch von sich selber. Die zweite Möglichkeit gibt es aber auch, die ist... Moment. Die zweite Möglichkeit ist, Paulus meint damit gar nicht sich selbst und sein eigenes Erleben, sondern er konstruiert eigentlich sozusagen ein fiktives Ich, ja? Also ein ausgedachtes Ich. Er illustriert eigentlich, wie ein Mensch sich fühlt, der unter dem Gesetz steht. Ja? Der, also eigentlich konstruiert er etwas, was für einen Christen gar nicht gilt. Ja? Und er redet dann gar nicht von seiner Erfahrung, sondern er redet nur von, das wäre so, wenn wir ja gar nicht, wenn wir nicht Jesus hätten und nicht in Christus wären. So. Okay, wenn man jetzt, und man muss sagen, die meisten Ausleger, die haben sind inzwischen wirklich hierhin gerückt und haben gesagt, okay, das kann nicht sein, dass Paulus sich so widerspricht, er muss das Zweite meinen, ja. Und dann macht das natürlich auch ganz, das Ganze plötzlich wieder Sinn, da merkt man, ah, okay, ja gut, wenn Paulus da nicht von sich selber spricht, dann ist ja alles Roger, dann beschreibt er eigentlich nur das Erleben von jemand anderem, ja, der gar nicht selbst ist. Aber ich möchte eine kleine Problemanzeige stellen. Klingt das für euch wirklich so? Weil ich finde, dass Paulus das sehr, sehr anschaulich beschreibt, ja? Sehr so, als ob er diesen Kampf wirklich selber kennt. Und ich möchte euch mal ganz ehrlich fragen, ihr müsst euch nicht melden oder so, aber kommt euch das nicht auch irgendwie so ein bisschen bekannt vor? Kommt euch das nicht, kennen wir das nicht irgendwie auch so ein bisschen? Ja? Ich will eigentlich was Gutes tun, aber da ist irgendwie so ein innerer Widerspruch, dass ich das gar nicht hinkriege, wo ich eigentlich weiß, das ist gut und so weiter. Genauso wie wir das eben gehört haben. Okay. Ich sag mal direkt, was ich dazu meine, ja? Ich glaube, die Wahrheit sozusagen liegt eigentlich so ein bisschen dazwischen, ja? Paulus redet nicht von seiner alltäglichen Erfahrung, ja? Er redet davon, wie es einem Menschen geht, der unter dem Gesetz steht. Ja? Wir haben ja gehört, was das Gesetz mit uns macht, ja? Letzte Predigt. Und er entfaltet das jetzt und zeigt, okay, wie geht es einem Menschen, der unter dem Gesetz steht? Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass Paulus diese Erfahrung trotzdem selber auch kennt. Dass er die trotzdem selber auch kennt. Es mag nicht seine tägliche Erfahrung sein, aber er weiß, wie das ist. Er weiß das ganz genau. Okay. Aber warum? Warum sollte Paulus diese Erfahrung jetzt so anschaulich nochmal illustrieren? Warum sollte er die so gut kennen? Weil Paulus, der muss es doch begriffen haben, ja? Der weiß doch, wir sind doch frei. Das hatten wir ja mehrmals, ne? Der Chef ist weg, Sünde ist entmachtet. Meine egoistischen Bestrebungen sind ans Kreuz geheftet. Das Gesetz mit seinen Forderungen kann mich nicht mehr verurteilen. So ist es doch. Das hatten wir doch. Und das hatte Paulus ja auch. Warum kommt er jetzt mit dieser Zerrissenheit, mit diesem Widerspruch um die Ecke? Okay, ich will euch versuchen zu verraten, warum ich glaube, dass es so ist. Wir Menschen haben so ein Problem, dass wir immer wieder das Konzept von Gnade und von echter Freiheit nicht verstehen. Immer wieder. Wir haben das Problem, dass wir uns immer wieder unter das Gesetz stellen. Dass wir in diesen Spiegel schauen, ja, und dann sehen, oh, die Pickel, ja. Wir sehen unsere Unvollkommenheit und wir fangen an, dagegen zu kämpfen mit aller Macht. Das Gesetz zeigt uns, ja, die Bibel an so vielen Stellen, ja, zeigt uns, was falsch läuft bei uns. Und dann merken wir, nein, das will ich doch gar nicht. Und wir fangen an, dagegen zu kämpfen. Aber wisst ihr, das ist ein Kampf, den können wir nicht gewinnen. Immer dann, wenn uns auffällt, was die Bibel für Ansprüche an uns stellt und dass diese Ansprüche eigentlich gut sind und wir uns deshalb vornehmen, diese Ansprüche auch umzusetzen, dann sind wir zum Scheitern verurteilt. Dann wächst der Pickel nur, ja. Nicht, dass es nicht auch gelingen kann, ja, wenn wir uns anstrengen, dass wir Fortschritte machen, ja, das ist keine Frage. Aber das Gesetz fordert und fordert immer weiter. Und am Ende schaffen wir es nicht, ja. Okay, also, man könnte jetzt ja sagen, okay, ist es dann doch Alltag für uns Christen, ja? Ist es dann doch Alltag, der innere Widerspruch? Müssen wir dann irgendwie damit zurechtkommen? Müssen wir dagegen halten, so gut wir können, auch wenn wir immer wieder unterliegen? Das ist ein bisschen dann die Frage, ob wir es da nicht einfach gleich lassen, ja? Können wir eigentlich auch gleich aufgeben, wenn man eh weiß, ich schaffe es nicht. Kampflos, ja, um mal das Sprichwort zu verwenden, die Flinte ins Korn schmeißen. Sorry Mo, das heißt sozusagen, ich gebe auf, wenn ich mein Gewehr wegwerfe. Also nicht mehr kämpfen. Aber in der Bibel steht doch auch, 1. Timotheus 6, Vers 12, wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Ja? Christsein heißt kämpfen. Auf jeden Fall. Christsein heißt kämpfen. Aufgeben ist keine Option. Und ebenso wenig hat Gott uns auch verheißen, dass wir jetzt irgendwie uns ganz bequem machen können auf dem Expresszug in den Himmel, ja? Sondern ganz klar sagt er, es gibt Widerstände, ja, es gibt Probleme, ja, wir müssen durch Dinge durch, das ist ganz klar. Ja? Oder Birgit würde sagen, wie hast du das noch gesagt? Also Christ zu sein heißt nicht, dass einem die gebratenen Tauben ins Maul in den Mund fliegen oder so, genau. Sondern Christsein ist Kampf, ja. Aber das Entscheidende ist, der Kampf findet an einer anderen Stelle statt. Wir müssen nicht kämpfen, indem wir der Sünde unsere Widerstandskraft entgegensetzen. Ja? Und sondern
unser Kampf ist um unseren, ich nenne es jetzt mal so, man kann das auch anders ausdrücken, ja? Aber ich sage mal, um unseren Stand.
Gut, also der Standpunkt ist ein bisschen verrückt, ja. Der Kampf ist um unseren Standpunkt und ich will das jetzt nochmal ein bisschen erklären, was ich damit meine. Unser Standpunkt hat etwas zu tun mit der Blickrichtung, die wir einnehmen, ja. Je nachdem, wo ich stehe, gucke ich aus einer anderen Perspektive auf die Dinge, die ich sehe, ja. Und der Standpunkt, den müssen wir uns immer wieder korrigieren lassen. Unser Standpunkt, habe ich eben gesagt, rutscht ganz schnell dahin, dass wir uns unter das Gesetz stellen. Ja? Und dann ist eben genau das unser Blickwinkel, dass wir sehen, oh, wo sind die ganzen Falten, wo sind die ganzen Mitesser, die Pickel und so weiter, ja? Um in dem Bild zu bleiben. Aber was wir brauchen, ist ein Standpunkt oder ist ein Blick, der nicht diese Mitesser sieht und irgendwas, sondern dieser Blick sieht das, was Jesus schon über uns ausgesprochen hat. Und was hat er über uns ausgesprochen? 2. Korinther 5, Vers 17. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Den Blick, den wir brauchen, ist der Blick auf diesen Jesus, der uns freigesprochen hat und der jetzt in uns lebt. Ja? Auf das, was neu ist. Jesus, der uns befreit hat von der Sünde. Für den wir nicht die elendigen Versager sind, ja, sondern der uns gerecht gesprochen hat, der uns neu gemacht hat. Und nicht nur und nicht dadurch, dass wir uns so angestrengt haben, so toll gekämpft haben, so besonders gut sind, sondern dadurch, dass er sich für uns hingegeben hat, dass er uns frei gemacht hat. Ja? Durch sein Opfer und durch seine Gnade. Das ist der Blick, den wir einnehmen müssen, uns so zu sehen. Ja? Und das ist echt ein Kampf. Das ist ein Kampf, das passiert uns einfach immer wieder, dass wir eigentlich nur das Gesetz sehen und das Falsche sehen. Aber Jesus sieht uns anders und auch wir müssen uns anders sehen und müssen in diesen Spiegel schauen und Jesus sehen und nicht uns. Okay? Und das trotz allem Widerspruch, ja? Widerspruch, den gibt es ja. Es wird widersprochen, immer wieder. Wenn ich sage, wow, cool, danke, ich sehe hier einen Menschen, den Jesus liebt und der durch Jesus freigemacht ist. Ein Menschen, der nicht unter dem Gesetz der Sünde steht. Ein Menschen, der nicht von Sünde oder von Schlechtem oder von Eigensinn regiert wird, sondern ich sehe hier einen Mensch, der ganz erfüllt ist von Jesus, ja? Da gibt es Widerspruch. Immer wieder. Du aber nicht. Du bist nicht so. Nein, du lebst doch nicht so. Du hast schon wieder dieses und jenes falsch gemacht. Es gibt Widerspruch, auf jeden Fall. Woher kommt dieser Widerspruch? Vom Gesetz. Weil das ist das, was das Gesetz super kann. Das Gesetz kann uns den Spiegel vorhalten und uns der harten Realität ins Gesicht schauen lassen, ja? Über unseren Zustand. Aber das Gesetz kennt eben die Gnade nicht. Okay? Das Gesetz kennt die Gnade nicht. Deswegen, wenn wir auf das Gesetz hören, dann hören wir immer nur und dann sehen wir immer nur dieses Versagen, dieses Schwierige. Aber wenn wir auf Jesus schauen, auf die Gnade hören, dann sehen wir etwas ganz anderes. Und dann bekommen wir auch Kraft, ja, diesen Anforderungen auch zu genügen. Vielleicht erinnert ihr euch, Gabriela hat das so schön gesagt in der letzten Predigt, das Gesetz fordert von uns viel, aber es gibt uns eben nicht die Kraft, auch diese Forderungen zu erfüllen. Aber Jesus in uns, der gibt uns die Kraft. Amen. Also wie gut, dass wir was vom Gesetz sind? Frei. Ja? Wir sind frei vom Gesetz. Und wenn das stimmt, dass wir auch wirklich frei sind vom Gesetz, dann sind wir auch frei von diesem inneren Widerspruch. Ja? Dann müssen wir nicht die ganze Zeit denken, ah, aber es funktioniert doch gar nicht. Sondern dann können wir immer auf das schauen, was Jesus für uns getan hat. Okay. Also, Paulus spricht nicht von seinem alltäglichen Erleben. Er spricht auch nicht einfach nur von einer fiktiven Person, die ein Christ ja gar nicht mehr sein kann. Sondern er illustriert hier ganz einfach, was es bedeutet, wenn ein Mensch unter dem Gesetz steht und irgendwie aus der Gnade rausgeglitten ist. Ja? Und er schildert das einfach so persönlich an dieser Stelle, obwohl doch eigentlich alles klar sein sollte, weil es uns eben immer wieder passiert. Und deswegen widmet Paulus diesem ganzen Thema auch so einen großen Abschnitt, weil er einfach darum weiß, ey, das ist wirklich eine Schwierigkeit, das ist wirklich immer wieder ein Problem. Wir stehen in ständiger Gefahr, es aus eigener Kraft versuchen zu wollen. Okay. Ich will noch mal einmal sagen, ja, wirklich frei vom Gesetz bedeutet nicht, es gibt keine Regeln für mich, ja. Bedeutet nicht, ich kann einfach machen, was ich will, ist alles egal, ja. Sondern es geht sehr wohl darum, wie wir leben, ja. Gott hat da ganz klare Vorstellungen und das Gesetz ist für uns super wichtig, ja. Und das ist auch ein Kampf. Aber wir gewinnen eben nicht durch die Kampfansage an die Sünde. Zusammenreißen, gegenhalten und dann, wenn ich versage, verdamme ich mich selbst. Ja? Das sind die falschen Waffen, um dagegen zu gehen. Das sind die Waffen, die uns das Gesetz gibt. Ja? Irgendwie dagegenhalten. Aber unsere Waffe ist das, was Jesus uns zuspricht. Ja? Wir sind erlöst, wir sind unter der Gnade. Das bedeutet, wir haben eine ganz neue und eine andere Identität. Das ist die Identität eines Heiligen, eines, der erlöst ist. Das ist eine Christus-Identität. Und ich muss nicht mehr aus Furcht die Forderungen des Gesetzes erfüllen, sondern ich darf meine Identität als Erlöster auch leben. Ja? Und ich muss dann nicht mehr sagen, ich werde jetzt auch meinen Nächsten lieben und ich muss ihm freundlich begegnen, ich muss das schaffen, ich werde das tun. Ja? Sondern das heißt, danke, Jesus, dass du mich dazu erlöst hast, liebevoll zu sein. Und danke, dass du mit deiner Freundlichkeit in mir lebst. Und dass du meinem Nächsten durch mich Liebe zeigen wirst. Okay, das ist ein anderer Blick. Und das bedeutet natürlich nicht, dass jetzt plötzlich alles rosig ist. Ja? Ich glaube, das ist hoffentlich klar. Ja? Es ist jetzt nicht irgendwie sozusagen, so musst du es machen und dann klappt alles. Aber es ist einfach der andere Blick, den wir einnehmen müssen. Ja? Dann verdammen wir uns nicht mehr selber und dann merken wir kommen in eine Freiheit hinein, die Jesus uns zuspricht, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Ja? Und darum wird es dann nächste Woche noch konkreter gehen. Kleiner Spoiler hier, ja. Dann kommt auch der Heilige Geist ins Spiel. Wir sind damit ja nicht alleine, Leute, ne? Sondern wir haben den Heiligen Geist, der uns da weiter reinführen wird, so, ja. Aber da darf ich jetzt nicht drüber sprechen, weil das ist noch nicht in meinem Text, ne? Okay. Aber ich hoffe so ein bisschen, die Grundlage ist klar, ja. Wir brauchen diesen Blickwechsel, diesen neuen Standpunkt und wir können den auch einnehmen. Und der Heilige Geist wird uns dabei helfen. Ja? Wir können heute und hier anfangen. So, mein Plädoyer am Ende. Lasst uns Kämpfer sein. Okay? Lasst uns Kämpfer sein, aber an der richtigen Stelle. Lasst uns um unsere Freiheit kämpfen und um Offenbarung kämpfen, indem wir die Schleusen für die Gnade immer wieder weit aufreißen. Damit sich Gnade in unserem Leben ausbreitet. Und indem wir immer wieder den Platz einnehmen, der wir in Christus sind. Indem wir proklamieren, wir sind frei. Indem wir in den Spiegel schauen und nicht so tun, als schaue ich auf das perfekte Gesicht, aber auch nicht auf die Pickel und die Falten sehen, sondern indem wir dahinter schauen, ja, auf Christus, auf Jesus. Und das wird auch unser Äußeres, also das, was wir tun, ja, immer mehr in das Neue verwandeln, dass wir geistlich gesehen aus Gottes gnädiger Perspektive schon sind. Und das wird sich auswirken. Auch bis in die Probleme hinein, mit denen wir zu tun haben, was ich am Anfang gesagt habe. Ja. Du denkst, okay, meine Probleme liegen zurzeit, die oben aufliegen, die sind an anderer Stelle. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, diese Identität mehr zu ergreifen, ja, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben, diesen Standpunkt einzunehmen, das wird auch Auswirkungen haben auf die anderen Probleme unseres Lebens. Amen.